Massiv. Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Mein Gesprächspartner ist heute Thomas Jorberg. Schönen guten Tag, Herr Jorberg.
Guten Tag, Frau Hinz.
Herr Jorberg, wir sprechen heute über die Themen Genossenschaft und Werte, vor allem über immaterielle Werte und die Kollaboration der GLS Bank oder der Finanzbranche mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie sind Vorstandssprecher der GLS Bank am Hauptsitz in Bochum und haben in dieser Position vermutlich auch viel mit Veränderungsprozessen, mit Innovation und Kulturwandel zu tun. Sie haben mal gesagt, es gäbe zwei Gründe für Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, nämlich Not und Einsicht. Wie viel Not und wie viel Einsicht in Veränderungen gibt es bei Ihnen in der GLS Bank einerseits und im Vergleich dazu bei anderen normalen Banken?
Also ich hatte gemeint, dass es zwei Treiber von Veränderungen gibt. Das eine ist Einsicht und das andere ist Not, das sehe ich auch nach wie vor so. Gründe für Veränderungen gibt es natürlich viele in unserer Gesellschaft. Und ob das im Moment das aktuelle Thema der Klimaveränderung ist, ob das die Veränderung der Digitalisierung ist, was immer das ist, also Gründe gibt es natürlich vielfältige.
Meine Frage zielt auf folgenden Hintergrund. Die GLS Bank ist ja eine Genossenschaftsbank und ihr Leitgedanke ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Förderung der Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder. Inwiefern ist denn diese Gesellschaftsform per se vielleicht besser geeignet, Kunden bei ihren Finanzgeschäften zu unterstützen als beispielsweise eine klassische AG? Kann man das überhaupt so vergleichen oder sagen?
Also grundsätzlich ist ja eine Genossenschaft so ausgerichtet von ihrer Rechtsform, dass sie der Förderung ihrer Mitglieder dient. Egal, ob jetzt im Bereich Bank oder im Bereich eines Einzelhandels oder was auch immer das ist. Also insofern ist es, wenn es wirklich auf die Menschen, wenn es auf die Mitglieder ankommt, dann ist eine Genossenschaft die richtige Form. Und das Ziel unserer Genossenschaft und unserer Mitglieder ist ja, dass wir sagen, eine Bankaufgabe besteht eigentlich darin, Geld dorthin zu bringen, wo es tatsächlich real gebraucht wird, und zwar unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gründen und Bedingungen. Und also insofern steht in der Tat bei uns der Gewinn nicht an oberster Stelle. Spielt natürlich auch eine Rolle, aber ist nicht der eigentliche Grund für unsere Tätigkeit.
Also geht es mehr um Potenzial als um Kapital, kann man das so sagen?
Ja, also das würde ich aber jetzt gar nicht nur für uns sagen, sondern jedwede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit hat im Grunde genommen nur ein sinnvolles Ziel. Und das ist die Menschen oder die menschlichen Bedürfnisse ganzheitlich, würde ich dazu sagen, zu befriedigen, zu bedienen. Mhm. Also der Gewinn ist eine Nebenbedingung oder ein Ergebnis, aber nicht ein vernünftiges Ziel einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Mhm.
Die GLS Bank vergibt ja Kredite und fördert häufig eben genossenschaftlich organisierte Projekte, zum Beispiel im ökologisch-sozialen Bereich. Ich denke da an die Energiegenossenschaften wie die Elektrizitätswerke in Schönau. Auch im Bildungsbereich sind sie sehr engagiert, im kulturellen Umfeld. Genossenschaften sind ja im Grunde auch Netzwerke. Was macht denn das Netzwerken so generell erfolgreich?
Ja, ich glaube, Netzwerken heißt ja, dass man nicht nur in seinem eigenen Unternehmen sich orientiert oder nur in einer Branche, sondern dass man eben ist mit den Tätigkeiten auch der Kunden, die die haben und der Kundenumkreise. Und eine Bank ist im Grunde genommen immer schon ein Netzwerk, denn wir haben ja nur unterstützende Funktionen. Also wir sind ja nicht direkt real wirtschaftlich tätig, sondern wir haben immer unterstützende Funktionen, ob das für den Bildungsbereich ist, ob das für den sozialen Bereich ist, ob das für den Energiebereich ist oder den landwirtschaftlichen Bereich. Also wir haben immer unterstützende Funktionen und insofern bildet sich dadurch durch die Kunden und Mitglieder der Bank schon ein Netzwerk in der Genossenschaft.
Mhm. Wenn im Bankenwesen alles digitalisiert wird, welchen Sinn machen dann noch Bankfilialen? Was glauben Sie, sind sie für die persönliche Beratung weiterhin wichtig oder müssen Filialen im Sinne der Netzwerke eben eher vielleicht zu Live-Treffpunkten für Mitglieder werden, also auch um sich auszutauschen, um Vorträge zu hören, um gemeinsam Projekte anzudenken? Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben ja in der GLS Bank schon seit 15 Jahren das Prinzip, wir nennen das STEP. Das sind also Kommunikationswege, die S steht für schriftlich, T für mündlich, E für elektronisch und P für persönlich. Und die Entwicklung in den letzten 10 oder 15 Jahren, so wie wir das machen, geht eindeutig in Richtung elektronisch, also in Richtung Digitalisierung.
Mhm.
Aber das betrifft, sagen wir mal, den technischen Teil des Bankgeschäftes. Und es ist sehr viel Technik im Bankgeschäft, auch bei der Kreditvergabe. Den Teil der persönlichen Begegnung aber und Beratung ist aber nach wie vor ein Bedürfnis. Und insofern wandeln sich Filialen. Also sie sind heute kaum noch bei uns und zukünftig wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig, um tatsächlich, sagen wir mal, das technische Bankgeschäft abzuwickeln, also um dort eine Überweisung oder auch eine einfache Beratung oder sowas. Das kann man alles digitalisieren.
Und worauf setzen Sie eben im Sinne der persönlichen Ansprache?
Also unsere 7 Filialen und Standorte, die wir haben, sind heute im Grunde genommen schon Regionalrepräsentanten, wo sich, sagen wir mal, Kunde und Bank begegnen können in einer individuellen Beratung, wo aber auch Netzwerktreffen stattfinden können. Und wir haben schon heute 300 bis 500 Veranstaltungen pro Jahr in unseren 7 Standorten, ganz unterschiedlicher Art. Also das können gesellschaftspolitische Themen sein, wie zum Beispiel Klimapolitik und CO2-Abgabe, was wir gerade in Berlin hatten. Das kann aber auch zum Thema ökologischer Landbau sein. Das kann im Bildungsbereich sein, also ganz unterschiedliche Themen, die unsere Kunden bewegen. Dazu machen wir Veranstaltungen in unseren Filialen und bieten die auch an für das Netzwerk, dass Kunden dort Veranstaltungen machen können.
Mhm. Zum Thema Wachstum. Die GLS Bank ist ja sehr erfolgreich, gewinnt Monat um Monat, ich glaube, so knapp 2000 Mitglieder neu.
Ja.
Wie groß kann und darf denn ein Netzwerk werden, um den Kontakt und die Beziehung und auch das Ohr sozusagen an den Mitgliedern nicht zu verlieren? Also wie schaffen Sie den Spagat zwischen wachsender Mitgliederzahl und trotzdem individueller Ansprache?
Also natürlich verändern sich dann die Strukturen und auch die Prozesse, wenn man mit einer größeren Anzahl von Kunden in Kontakt und im Gespräch ist. Das muss man immer im Auge behalten. Aber wenn das ausreichend mitwächst, auch die Mitarbeiterschaft und die veränderten Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, dann sehe ich im Moment keine Grenze. Noch sind wir ja mit rund 5 Milliarden Euro, das ist zwar ein hoher Betrag, aber noch eine kleine Bank.
Wie ist das mit den Werten bei der GLS Bank? Also die Genossenschaftsidee ist ja auch auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden als demokratische Form der Selbstorganisation. Und da geht es natürlich um Werte, vor allem um immaterielle Werte. Auf welche Werte setzen Sie bei der GLS Bank?
Also zunächst mal gar nicht, dass wir sagen, wir haben einen eng eingegrenzten Wertekatalog. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht überhaupt darum, dass Werte in unser Handeln, insbesondere auch in unser wirtschaftliches Handeln, immer im Vordergrund stehen. Und dass man diese Wertefrage stellt, ob das nun soziale Werte sind, die wir haben, ob es Gleichberechtigung ist, ob es, sagen wir mal, nicht nur die beruflichen Fähigkeiten in einem Berufsumfeld, sondern eben auch, sagen wir mal, die Frage des sozialen Miteinanders, die Frage der Weiterentwicklung und so weiter eine Rolle spielt, oder ob das ökologische Werte sind oder ob das geistige Werte sind. Also, dass überhaupt die Frage der Werte nicht nur da ist, sondern im Vordergrund steht, in unserer wirtschaftlichen, unserer Zwingtätigkeit. Darum geht es uns. Und Werte befinden sich auch im Wandel.
Und danach wählen Sie im Grunde auch die Kreditvergabe aus. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass Sie sozusagen nur Projekte fördern, die eben genau diesen Werten nachkommen.
Ja, wir sprechen eben mit unseren Kunden auch über die Werte und fragen die Kunden, was sind deine Werte und warum machst du diese Tätigkeit, welchen sozialen, welchen ökologischen Beitrag leistet deine Tätigkeit für unsere Gesellschaft? Und wenn das der Fall ist und wir damit einhergehen können, dann finanzieren wir ein Vorhaben. Aber es sind keine festen, abhakbaren Kriterien. Es gibt natürlich ein paar Selbstverständlichkeiten. Das ist klar, die sozialer und ökologischer Art sind. Also auch Negativkriterien, aber die Positivkriterien sind eigentlich wichtiger.
Wir haben schon drüber gesprochen, die Bankenbranche befindet sich derzeit in einem starken Umbruch, also Stichwort Digitalisierung, Niedrigzins, auch Regulierung und nicht zuletzt natürlich auch neue Arbeit und Wertewandel. Die Kreativwirtschaft ist in vielen Bereichen auch Treiberin für Veränderung und Innovation. Wie schätzen Sie denn aktuell die Bedeutung der Kreativwirtschaft speziell für Ihre Bank ein?
Tja, da muss ich erstmal eine Frage zurückstellen. Was ist denn Kreativwirtschaft?
Ja, also es gibt 11 Teilbereiche der Kreativwirtschaft. Das sind sozusagen alle Bereiche der Kunst und Kultur, die mit der Produktion oder mit Wertschöpfungsketten in der Kreativwirtschaft zu tun haben. Also nach meiner Beobachtung kollaboriert die GLS-Bank im Grunde schon in ganz vielen Arbeits- und Themenbereichen mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich nenne mal ein paar Stichworte: Marketing, Social Media, digitale Kommunikation, Storytelling, Crowdinvesting, auch Nachhaltigkeit, dann natürlich das wichtige Thema Fintech und Blockchain, denn die IT-Branche gehört auch zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Und auch, was Sie schon erwähnt haben, also Veranstaltungsdesign und anderes mehr.
Die Frage war natürlich ein bisschen rhetorisch, muss ich zugeben, weil kreativ in der Wirtschaft ist natürlich nicht in sollte nicht in bestimmten Bereichen nur stattfinden, sondern insgesamt. Insofern, was Sie genannt haben, sind ja eigentlich Querschnittsfunktionen für ein Unternehmen.
Richtig.
Und keine additiven Funktionen, also integrative Funktionen sollte das sein. Und insofern natürlich arbeiten wir mit denen zusammen, aber es ist schon auch die Frage, gerade in der Wirtschaft, wie verbindet sich das denn tatsächlich auch mit dem Produktionsprozess? Und finden diese Kriterien, findet diese Kreativität eben auch in der Produktentwicklung und im Produktionsprozess statt? Und das ist uns wichtig. Also insofern, wir arbeiten eigentlich nur mit der Kulturwirtschaft zusammen.
Und können Sie ein Beispiel vielleicht nennen, was Ihnen jetzt besonders im Blick ist, also wo Sie auch gemeinsam mit der Kreativwirtschaft Dinge verändern? Gesellschaftlich vielleicht
auch? Also ein Beispiel, was jetzt schon in einer ganz langen Entwicklung ist, was ich immer gerne nenne, das ist sind die Elektrizitätswerke in Schönau. Also das ist ja eine Gruppe von Menschen gewesen rund um das Ehepaar Ursula und Michael Sladek, die nach Tschernobyl zunächst mal Kinder von Tschernobyl eingeladen haben. Also mal aus einem sozialen Impuls heraus dort tätig geworden sind und dann daraus entwickelt haben, dass man eigentlich anders sagen wir halt den Strom erzeugen muss, dass man Strom sparen muss und von da heraus festgestellt haben, das will aber keiner in der klassischen Stromwirtschaft. Und insofern dann daraus selber gesagt haben, wir müssen das Stromnetz übernehmen und sagen wir, um die lange Geschichte kurz zu machen, heute sind sie einer der 3 bis 4 großen nachhaltigen Stromversorgungsunternehmen in Deutschland. Die Frage, die sich aber stellte, war immer, wie dienen wir denn den Menschen damit? Und wie zerstören wir nicht die Umwelt damit? Diese Frage stand immer im Vordergrund. Und entsprechend haben wir dann auch ganz unterschiedliche Finanzierungen mit denen gemacht. Da war ein Fonds dabei, an dem sich Kunden beteiligt haben, die direkt Geld gegeben haben und auch das Risiko übernommen haben. Wir haben eine Stiftung gemacht, wo wir bestimmte Entwicklungen nur mit Stiftungsmitteln unterstützen konnten. Und wir haben Darlehen vergeben und natürlich wickeln wir den Zahlungsverkehr für die Schönauer ab.
Und im Grunde sind Sie damit ja auch sehr regional und im Vergleich zu unserem sonst ja sehr zentral organisierten Strommarkt, also nah bei den Menschen und den Bürgern. Und das passt natürlich viel besser, als wenn Dinge zentral entschieden werden.
Ja, das ist auch die große Chance, übrigens in vielen Bereichen, nicht nur im Strombereich, der technischen Entwicklung, dass wir heute, sagen wir, viele zentrale Funktionen dezentralisieren können. Und das ist bei der Stromversorgung, also bei der Stromproduktion, bei der Verteilung und auch beim Stromverbrauch absolut der Fall. Und diese Chancen werden immer größer, gilt aber für die Mobilität, ja selbst für die Autoproduktion oder für andere Dinge auch.
Zu dem Thema passt auch Ihre neue Crowdinvesting-Plattform. Mögen Sie darüber was erzählen?
Ja, wir haben schon, die GLS Bank ist ja 74 gegründet worden und haben in den ersten 10 Jahren der Existenz der GLS Bank sehr viele Kredite auch nur vermittelt. Also wo wir dargestellt haben, welches Projekt braucht wofür welche Mittel. Und dann haben wir die Darlehen tatsächlich nur verwaltet. Das haben wir dann zwischenzeitlich nicht gemacht, weil es zu nah an der Bank war und die Kunden dann erwartet haben, das ist so sicher wie eine Bank. Und diese Crowd gibt eigentlich heute eine technische Plattform dafür, um wieder so eine Direktkreditvermittlung zu machen. Dass Menschen sich halt an Projekten und an Unternehmen direkt beteiligen können und das eben über so eine Crowd-Plattform organisiert wird. Und insofern ist das ein Beispiel, wie man schauen kann, wie können denn digitale Instrumente dem eigentlichen Kernanliegen der Bank dienen? Und da haben wir gesehen, dass dafür ist die Crowd sehr geeignet.
So werden ja im Grunde basisdemokratische Entscheidungsprozesse gefördert.
Naja, jeder kann seine Entscheidung für sich treffen, ob er Geld in ein Projekt hineingibt und in der Tat kommt die Finanzierung halt nur zustande, wenn das genügend Menschen machen. Kann im Endeffekt auch sein, dass es nur einer macht. Aber das ist nicht sozusagen das Ziel und die Technik der Crowd. Aber es ist eben eine Entscheidung des Einzelnen dann, das zu tun.
Sie haben vorhin von Produktionsprozessen gesprochen, also dass Sie mit der Kultur- und Kreativbranche zusammenarbeiten. Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt und inwiefern haben Kreativschaffende auch konkret den Arbeitsalltag oder auch Hinblick oder Denkmethoden bei der GLS Bank verändert?
Ja, jetzt will ich mal lieber bei dem Beispiel der Bank bleiben. Da kann man ja nicht unbedingt von Produktion sprechen, sondern von Finanzierungsprozessen. Und im Grunde genommen ist die Transparenz, die wir herstellen, ist diese klare Verwendungsorientierung, wofür wird das Geld eigentlich gebraucht und wie wird es eingesetzt, das ist vorrangig eine Kommunikationsaufgabe. Mhm. Und auch deutlich zu machen, dass wenn ich sozusagen nur unter Renditegesichtspunkten Geld anlege, egal wo, dass das eben erhebliche negative Auswirkungen auch haben kann. Auch das ist eine Kommunikationsaufgabe. Und insofern ist ein größter Teil, der größte Teil unserer Bankarbeit ist auch Kommunikation. Wie vermittle ich das sowohl dem Kreditnehmer als auch dem Einleger? Denn wir spielen ja im Grunde genommen nur eine Vermittlerrolle und das ist Kommunikation.
Ich hatte noch ein anderes Kriterium im Hinterkopf. Die GLS Bank ist ja als Bank angetreten, die Dinge anders gemacht hat als andere zuvor. Nämlich indem sie eben neue Werte in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist ja auch was Künstler auszeichnet, dass sie Perspektiven wechseln, dass sie einfach Mut aufbringen, Dinge mal anders zu machen. Gab es da Zusammentreffen, die eben genau diese neuen Denkprozesse oder auch eine andere innere Haltung ermöglicht und angestoßen haben?
Ja, das ist natürlich eine kontinuierliche Arbeit, die wir da auch machen, zum Beispiel mit Klaus-Otto Scharmer, mit seiner Frau und mit dieser ganzen Entwicklung, die er gemacht hat, der U-Theorie bzw. des Presentings. Wie kommen überhaupt neue Dinge in die Welt? Mhm. Und zu üben, wie kann man das Ständige, sagen wir mal, in Denkgewohnheiten gefangen sein, wie kann man das eigentlich überwinden? Wie kann man da offen sein für andere Erfahrungen, für neue Erfahrungen? Wie kann man sich auch öffnen dadurch, dazu, dass überhaupt Intuitionen kommen und neue Ideen kommen, die es dann gilt, wieder auszuarbeiten? Also das, da sind wir in verschiedener, enger Zusammenarbeit mit Kulturkreativen.
Richtig, Sie arbeiten, wenn ich richtig informiert bin, auch mit Design Thinking, das ist ja so ein Buzzword, zum Beispiel in Ihrer Zukunftswerkstatt oder in Barcamps oder in Innovationsslams. Ja. Mögen Sie uns da mitnehmen und ein bisschen genauer erzählen, was genau Sie da Neues entwickeln oder was dort passiert?
Ja, also die Zukunftswerkstatt war ein solches Format, in dem wir Dinge, sagen wir mal, geübt haben, zunächst mal auch methodisch geübt haben, wie kann man sich denn sagen wir mal, so offen machen, dass neue Dinge entstehen. Und das war so eine Gruppe von, ich glaube, es waren 15 Mitarbeiter und Mitarbeiter aus dem Hause, die dann auch unterwegs waren, sich ganz unterschiedliche, die waren in Coworking Spaces, genauso wie in Großunternehmen. Die haben sich bei Künstlern umgesehen und auch bei Technikern, um einfach rauszufinden, was ist eigentlich da Neues entstanden. Und haben dann diese Wahrnehmung zusammengetragen und gefragt, was heißt das denn für die GLS Bank? Und was heißt das für unsere Kunden und was heißt das für unsere Angebote? Und daraus sind dann unterschiedliche Projekte entstanden. Eins übrigens die Crowd. Ein anderes Projekt, das heißt jetzt Machbar. Das ist auch eine Art Plattform, die entsteht, wo Kunden das, wo sie entweder gedanklich dran sind, aber auch wo sie konkret im Projekt dran sind, eben mit anderen teilen können, wo unterschiedliche Erfahrungen auch wieder ausgetauscht werden können und wo Dinge eben dann machbar gemacht werden. Und es sind auch eine ganze Reihe von kleineren Projekten daraus entstanden, die im Organisationsprozess oder auch im Angebot was verändert haben.
Das heißt, Sie als GLS-Bank schaffen Möglichkeitsräume auch für Ihre Kunden. Das ist ja eigentlich auch ein ganz anderer Servicegedanke, mit dem Sie an Ihre Kunden herantreten.
Ja, eine Bank macht eigentlich nie was anderes. Sie kann gar nichts anderes. Denn Geld zur Verfügung stellen heißt ja auch nur zunächst mal einen Möglichkeitsraum zu eröffnen. Bank muss sich immer klar sein, dass sie ja selber nicht real tätig ist, sondern sie ist nur, deswegen sage ich, Bankaufgabe ist Geld dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Und natürlich machen wir volumensmäßig den allergrößten Teil über Darlehen. Wissend, dass wir aber nicht alle Notwendigkeiten, die es in unserer Gesellschaft gibt, über Darlehen finanzieren können. Deswegen gibt es ja bei uns auch die GLS Treuhand, die schon vor der Bank entstanden ist. Ich muss eigentlich umgekehrt sagen, die GLS Bank ist aus der GLS Treuhand entstanden, die eben in dem Bereich Stiften und Schenken tätig ist. Und wir haben noch eine Beteiligungsgesellschaft, wo wir Beteiligungskapital zur Verfügung stellen können, damit sozusagen sowohl im gemeinnützigen und kulturellen Bereich Dinge sich entwickeln können, wie auch im wirtschaftlichen.
Sie haben das Thema Implementierung schon angesprochen. Also wie bekommt man eben das neue Denken und Handeln oder auch das Thema Kreativität in den Unternehmensalltag hinein? Also Kreativität ist ja eben gerade keine kognitiv erlernbare Fähigkeit, sondern entsteht durch veränderte Wahrnehmung. Sie haben erwähnt, dass Ihre Mitarbeiter eben auch in neue Räume gegangen sind. Das Thema Digitalisierung, wie kann man das unter den Mitarbeitern, wie kann man sowas Abstraktes auch haptisch begreifbar machen? Haben Sie da mal was ausprobiert, zum Beispiel im Rahmen künstlerischer Intervention, sage ich jetzt mal?
Also man muss ja sagen, der Bankbereich ist ja im Grunde genommen schon immer voll digitalisiert. Also zumindest der Teil, der kein Bargeld ist, und Bargeld spielt bei uns in der Bank keine Rolle. Also können unsere Kunden am Automaten ziehen und auch wieder einzahlen, aber das ist nicht unsere Kerntätigkeit, die wir da haben. Also insofern stellt sich die Frage bei Bank im Grunde genommen schon immer. Also wie kann man das erfahrbar machen? Wie kann man das machen? Natürlich kann man Übungen machen. Man kann auch das haben wir schon gemacht. Man kann mal einen großen Geldbetrag auf die Mitte des Tisches legen und fragen, was entstehen da denn für Empfindlichkeiten da dran? Und für Emotionen, oder wir haben auch mal den ganzen Bankspiegel, unsere Hauszeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint, zu dem Thema gemacht, was schreiben eigentlich Menschen zu dem Geld jenseits des üblichen Geldverständnisses, nämlich dass man das anlegt und dass man es vermehrt und so weiter. Und das ist hochinteressant, also was für Emotionen wir am Geld entwickeln, die alles andere als sozusagen nüchtern und sind.
Also sprechen Sie damit an, dass man eben Geld auch in Kunst investieren kann? Oder was haben Sie da jetzt im Hinterkopf konkret?
Ja, dass man es unterschiedlich verwenden kann, aber dass man auch das unterschiedliche Menschen oder für unterschiedliche Menschen ist ein gleicher Betrag, bedeutet was völlig anderes. Also insofern ist es, das zeigt, dass das ist immer eine Frage des Möglichmachen ist und dass das Geld alleine eigentlich nichts bewirkt, sondern das ist immer, sagen wir mal, in Zusammenhang mit Menschen.
Und mit Projektideen, die dann realisiert werden. Wie zum Beispiel Schulen, wo Sie ja auch sehr aktiv sind, oder eben die schon erwähnte Energiegenossenschaft in Schönau.
Mhm. Ja, oder jeder, der mehrere Kinder hat, weiß, kann das wunderbar beobachten, wie unterschiedlich mit Taschengeld umgegangen wird. Und wie der gleiche Betrag beim einen immer sofort weg ist und beim anderen immer noch was übrig bleibt. Also insofern, das Geld ist weder böse noch gut, es hängt davon ab, wie man es gebrauchen tut, sagt ja der Volksmund und viele andere Zeiten mehr. Also es hat was mit uns zu tun, wie wir damit umgehen, aber es macht auch was mit uns.
Da Sie das Thema Taschengeld ansprechen, es wird ja viel darüber diskutiert, inwiefern das Thema Finanzen auch zu einem Thema in der Schule werden muss. Gibt es da Aktivitäten bei der GLS Bank, um eben bei der jungen Generation da einfach das als Thema zu setzen und vielleicht auch ganz neu zu diskutieren und Dinge zu vermitteln?
Ja, ja, da beschäftigen wir uns schon länger mit und wir haben auch ein Projekt mit unserer GLS Bank Stiftung, die das untersucht und dieser Frage nachgeht. Ich bin gar nicht der Auffassung, dass man jetzt in die Schulen reinbringen muss, was oft gesagt wird, also wie man mit Geld umgeht und wie Banken funktionieren und so weiter. Das lernen Schüler früh genug und da kann man auch was machen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, zu lernen, wofür ist Wirtschaften überhaupt da? Und da ist, egal in welcher Schule das ist erschreckend, dass die überwiegende Anzahl entweder sagt, um Geld zu verdienen oder bestenfalls, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und beides ist nicht wirklich ein sinnvoller Grund für wirtschaftliche Tätigkeit, sondern dass wirtschaftliche Tätigkeit notwendig ist, um uns Menschen mit dem zu versorgen, was wir brauchen. Und das möglichst gut sozial und ökologisch. Das muss in die Schulen rein. Also wozu ist Wirtschaften eigentlich überhaupt da?
Und eben in einem ausgewogenen Verhältnis, sodass alle Menschen zum Zuge kommen.
Dass Es funktioniert eigentlich nur dann richtig, wenn tatsächlich die Bedürfnisse, die ganzheitlichen Bedürfnisse, man immer darauf Wert legen, dass also die ganzheitlichen Bedürfnisse, weil Gier ist auch ein sehr einseitiges, aber offensichtlich in uns schlummerndes Bedürfnis, und das geht natürlich daran. In der Tat ein ganzheitliches Bedürfnis, also auch, dass die Enkel noch leben können und auch, dass die Menschen, die heute mit uns zusammen auf der Erde sind, ein menschenwürdiges Leben führen können. Also das gehört alles dazu, zu diesen Bedürfnissen. Das deutlich zu machen, Schülern, also die Grundlagen, die richtigen Grundlagen zu legen, wofür Wirtschaft da ist, darauf kommt es an, nicht die dazu trimmen, dass sie mit dem Geld so umgehen, wie wir es heute meinen, dass es richtig ist.
Viele klagen ja ohnehin, dass sozusagen dieser Homo Ökonomicus heutzutage alles quantifizieren will. Aber das geht eben nicht in Bereichen wie Bildung oder Kultur oder Umwelt. Wie versuchen Sie da auch, neue Wege zu gehen bei der GLS Bank und da zu sagen, man kann nicht alles quantifizieren? Oder haben Sie ein System, wie man letztendlich doch Kultur und Bildung quantifizieren kann, aber so, dass eben auch Qualität am Ende zählt?
Ja, das ist eine schwierige Frage der Messung der Wirkung oder des Impacts, wie man heute sagt. Also in der Vergangenheit haben wir das ja so gemacht, dass wir einfach alle unsere Kredite und Projekte veröffentlicht haben. Die kann man nachlesen bei uns im Bankspiegel und auf der Homepage. Wir haben die Geschichten erzählt von Kindergärten, von Biohöfen, von Energiegenossenschaften. Und so die Wirkung des Geldes deutlich gemacht. Aber wir sind im Moment auch daran zu schauen, wie kann man denn, wenn, und das ist eine Frage auch der Größe, wie kann man das zwar weitermachen, das werden wir weiterhin machen, aber wie kann man auch bestimmte Parameter zusammenfassen und aggregieren, sodass man sagen kann, also alle Energiekunden der GLS Bank insgesamt haben zum Beispiel so und so viel Millionen Tonnen CO2 eingespart oder alle Landwirte zusammen, die bei der GLS Bank sind, haben eben so und so viel Lebensmittel produziert und so weiter. Also das ist schon auch eine Frage, wie kann man Dinge quantifizieren und wie kann man das, was nicht quantifizierbar ist, trotzdem beschreiben. Und mehr in Richtung Storytelling, womit wir wieder bei der Kreativwirtschaft sind, zu vermitteln. Also wir brauchen beides.
Richtig, also Geschichten zu erzählen und auch damit Visionen und Ziele zu setzen und eben eine Vorstellung, ja, wie man gerne leben möchte, was das gute Leben ausmacht.
Ja, ja. Also das versuchen wir immer auch in der Beratung bei uns. Also die unterschiedlichen Ebenen, sicherlich das intellektuell-geistige, das kognitive, aber eben auch die Empfindungen und Gefühle und das Empathische mit einer Rolle spielen zu lassen und natürlich auch dann ins Handeln zu kommen und was zu tun und was zu verändern. Und das möglichst ganzheitlich darzustellen, das ist die Herausforderung.
Und Nachhaltigkeit spielt da natürlich auch eine große Rolle. Fällt Ihnen jetzt noch ein Projekt oder ein Geschäftsmodell aus dem Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft ein, was Sie so in der letzten Zeit gefördert und auf den Weg gebracht haben?
Also zum Beispiel in dem Bereich des Journalismus kann man ja feststellen, dass dadurch, dass die ganze Digitalisierung stattfindet, immer weniger Recherche stattfindet. Und wir haben dann zum Beispiel auch Korrektiv zum Beispiel und andere, das hat zum Teil die Treuhandstelle mit die GLS Treuhand mit Stiftungsmitteln gemacht, aber auch wir mit Darlehen finanziert, weil das deutlich ist, heute wirkliche Recherche, wirklich unabhängiger Journalismus findet kaum noch statt.
Genau, Korrektiv recherchiert eben andere Themen als die sonst in den Medien eine Rolle spielen, das oft auch eben crossmedial in Zusammenarbeit mit eben Print- oder audiovisuellen Medien.
Genau. Das nur noch mal oder wir haben ein ganz völlig anderes Beispiel wieder. Wir haben die Bochumer Symphoniker in Bochum, die seit Jahrzehnten eigentlich kein eigenes Domizil haben, aber eine ausgezeichnete Qualität. Und es ging schon seit Jahrzehnten um die Frage, wie kann man da eigentlich ein Musikforum in Bochum machen. Wir sind in Bochum, ist auch praktisch, dort ist jedem Kind ein Instrument entwickelt worden, wo also in der dritten, vierten Klasse jedes Kind im Gruppenunterricht ein Instrument kennenlernt und spielen lernt. Es geht gar nicht dabei darum, dass sie jetzt irgendwann alle dann virtuose Musiker werden, aber eben auch um kognitive, aber auch haptische Fähigkeiten zu schulen und dafür ein Gebäude zu bauen. Und da haben wir eine Stiftung gegründet, wo sowohl ein, zwei Großstifter, die das initiiert hatten, eingezahlt haben, aber eben auch 20.000 Bürger mit Geld aufgebracht haben. Und also ohne dieses Bürgerengagement, ohne dieses Engagement aus der Wirtschaft, also große und ganz kleine Spenden zusammengebracht und dann auch noch andere Stiftungen mit eingebracht, wäre das nie möglich gewesen. Und heute ist das sowohl ein Ort der Begegnung, es ist die begehrteste Lokalität in Bochum in der Zwischenzeit, und die Bochumer Chöre, die Musikschule, jedem Kind ein Instrument und natürlich die Bochumer Symphoniker haben eine Heimat gefunden. Und es ist noch eine alte Kirche mit integriert in diesem Bau. Also das ist ein anderes Beispiel. Insgesamt sind da aus Stiftungsmitteln 15 Millionen reingeflossen.
Das sind im Grunde genommen ja auch Brückenschläge zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, zivilgesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich. In diesem Zusammenhang möchte ich das Thema Stadtrendite gern mal ansprechen, so wie ich das verstehe. Da geht es ja auch oft darum, dass Kreative als Raumpioniere aktiv sind. Das heißt, sie wiederbeleben vermeintlich unattraktive Orte und brachen neu und wirken auch als Magnet. Sozusagen erst für Studenten, dann für Touristen, später für wohlhabendere Bürger, die dort dauerhaft hinziehen und beleben und beflügeln viele andere Wirtschaftsbereiche, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, auch Nahverkehr, dann wächst die Stadtrendite, und wenn sozusagen der Gentrifizierungseffekt eintritt, dann müssen die Kreativen weichen. Wir diskutieren in der Kreativbranche immer wieder, ob es nicht denkbar und sinnvoll wäre, so etwas wie einen Stadtrenditefonds zu schaffen. Also jetzt, wenn Sie sagen, dass eben verschiedene Menschen dort sich dafür einsetzen, dass Schüler eben ein Musikinstrument lernen, so hoffen wir darauf, dass eben die Nutznießer von dieser wachsenden Stadtrendite in einen Fonds einzahlen, aus dem dann am Ende auch die Kreativen profitieren und auch wieder für Wertschöpfung sorgen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich, das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil anders als bei so einem Bauprojekt oder so, wo man da sagt, das ist eine einmalige Sache, ist es ja eine permanente Frage, die da entsteht. Und ich glaube, dass dort Fonds sicherlich helfen kann, aber auch das ist eine Frage einer Kommunikation letztendlich. Also dieses jedem Kind ein Instrument, da konnten wir auch damals eine große Anschubfinanzierung geben, weil wir von einer Geigerin eine Stradivari oder Teil der Stradivari geerbt hatten und aus dem Erlös dann eben, es war nur ein Teil, 800.000 Euro dann für Instrumente zur Verfügung stellen konnten. Wir haben sozusagen aus einem Instrument Tausende von Instrumenten gemacht für dieses Projekt.
Sehr schön.
Also insofern geht es auch immer darum, wenn man jetzt gerade Stiftungs- und Schenkungs- oder Fondsmittel einsammelt, zu bestimmten Themen Menschen anzusprechen, die gerade dafür offen sind.
Genau.
Das scheint mir sozusagen, was Sie meinen, richtig zu sein, aber so eine Stadtrendite, auch schon von der Begrifflichkeit, ich glaube, da muss man sich nochmal kulturkreativ...
Man muss es kulinarischer machen im Sinne des Storytellings, dass man eben zeigen kann in Geschichten von Kindern, die sich eben toll entwickeln und ihre Persönlichkeit entfalten, was man mit Geld oder mit einem Fonds erreichen kann.
Ja. Muss man eben tatsächlich nicht nur den Kopf, sondern das Herz ansprechen.
Richtig.
Und da ist der eine mehr bei dieser Sache, der wird der eine. Da gibt es viele, die haben gesagt, das ist doch eine elitäre Geschichte, damit der Musik, lass das doch sein, obwohl es gar nicht stimmt. Also insbesondere, dass jedem Kind sein Instrument, das stimmt überhaupt nicht, dass das elitär ist. Aber für den einen ist es das, den kann man damit nie erreichen, den kann man aber wunderbar mit Spielplätzen in der Stadt erreichen oder eben auch mit einem Zentrum, wo Arbeiten, Wohnen, Kunst und Erziehung zusammenkommt. Also das ist immer, muss halt unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche erreichen können.
Genau, im soziokulturellen Bereich, man muss einfach schauen, dass man verschiedene Zielgruppen und auch Lebensgewohnheiten und Lebenserlebnisse mit einbezieht. Wenn Sie nochmal einen volkswirtschaftlichen Blick auf die Kultur- und Kreativwirtschaft werfen, wie schätzen Sie denn die aktuelle Bedeutung dieser Branche ein für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Wir haben ja schon verschiedene Arbeitsfelder angesprochen.
Also im Zuge der Digitalisierung ergeben sich ja im Prinzip sowohl mehr Möglichkeiten als auch mehr Notwendigkeiten, gerade für die Kreativwirtschaft, auch weil produzieren heute ja noch vielfach zentral von einigen wenigen gemacht wird, aber das zukünftig gar nicht mehr nötig ist, sondern ganz andere Möglichkeiten entstehen. Was ich aber feststelle, ist, dass heute im Grunde genommen über Digitalisierung so gesprochen wird, als ob das schon die Zukunft schlechthin wäre.
Das ist im Grunde genommen die Frage nach den technologischen und den sozialen Innovationen. Also ja, alleine nur mit...
Wofür nutzen wir die Digitalisierung?
Genau. So.
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung, gerade für die Kulturkreativen, das sowohl mitzuentwickeln als auch zu kommunizieren.
Genau, und da stoßen viele natürlich oft an Grenzen, weil, ich sag mal, aus diesen Töpfen des Bundeswirtschaftsministeriums oder Bundesbildungsministeriums oft eben leider nur technologische Innovationen gefördert werden, wo wir natürlich versuchen zu kommunizieren. Man muss erstmal die richtigen Fragen stellen, also und überlegen, wie Sie sagen, worauf zielt das Ganze, was will man damit erreichen?
Ja, ja. Also insofern, das ist sowohl von den Möglichkeiten als auch von den Notwendigkeiten groß. Aber da fehlt noch so richtig das Packende, das ist mein Eindruck.
Wo sehen Sie denn noch Herausforderungen für Politik oder auch Verwaltung, um eben diese branchenübergreifenden Kollaborationen mit der Kreativwirtschaft zu fördern? Sehen Sie eigentlich die Verantwortung mehr in der Zivilgesellschaft oder sehen Sie auch, dass die Politik da entsprechende Rahmenbedingungen schaffen muss? Zum Beispiel eben durch Förderprogramme, die das Augenmerk auch auf soziale Dinge setzen und nicht nur auf Technologien.
Bei allen. Also das kann man gar nicht. Ich meine, die Politik wird immer auch nur tun, was tun, wenn es sozusagen ein Backup in der Bevölkerung hat oder ein wahrnehmbares Backup in der Bevölkerung hat. Das ist das, was wir Zivilgesellschaft nennen und natürlich auch die Wirtschaft wichtig. Aber wir befinden uns ja in einer Entwicklung, wo wir sagen, von den materiellen Gütern haben wir eigentlich im Angebot zumindest genug, wenn nicht zu viel. Und unser ganzes System ist noch darauf aufgebaut, dass es Knappheit beseitigen muss, was es in bestimmten Teilen der Welt noch dringend notwendig ist, aber nicht in den entwickelnden Industrieländern. Das ist so. Unsere Systeme sind immer noch, tun noch so, als ob wir Knappheit überwinden müssen. Übrigens auch im Geld. Und also wir haben viel zu viel Geld volkswirtschaftlich gesprochen, nicht im Portemonnaie eines jeden, aber volkswirtschaftlich gesprochen viel zu viel Geld. Und es kommt nicht dort an, wo es gebraucht wird. Und wir fordern gleichzeitig einen höheren Zinssatz, was eigentlich ein Irrsinn ist, schon marktwirtschaftlich gesprochen. Wenn ich ein Überangebot habe, dann steigt in der Regel nicht der Preis, sondern dann sinkt der.
Ja.
Und insofern ist das ein wirklicher Irrsinn. Und ich glaube, da braucht es auch ein Zusammenspiel von Kulturkreativen, die dann auch mal quer denken, aber auch der Wissenschaft und der Politik und der Zivilgesellschaft. Und da ist es in der Tat so, dass ich glaube, dass sich die Zivilgesellschaft vielleicht, das kommt mir jetzt, wo Sie mich so danach fragen, mit der Kultur, mit der Kreativwirtschaft und der Wissenschaft zusammentun muss und eben solche Forderungen stellen, wie das im Moment gerade die Wirtschaft mit den Forschungsgesellschaften und den Wissenschaftlern getan hat, dass man eben für wirtschaftliche Forschung mehr tun muss. So muss man das wahrscheinlich auch fordern, dass dass für soziale Innovationen oder Systeminnovationen mehr geforscht, mehr entwickelt und mehr finanziert wird.
Und wie Sie sagen, wahrscheinlich führt der Weg nur über das Herz, über die Emotionen. Ich habe jetzt gerade gehört im Zuge des Klimagipfels, dass jetzt Orchester versuchen, mit der Pastorale von Beethoven eben zu sagen, schon damals gab es natürlich den Wunsch nach einer intakten Umwelt. Und im Zuge der Industrialisierung haben im Grunde schon die Klassiker, also Beethoven, solche Misstöne und Fehlentwicklungen wahrgenommen. Und vielleicht ja, kann die Kunst dann natürlich nochmal auf andere Art und Weise Geschichten erzählen und Dinge problematisieren und in die Welt hinaustragen.
Ja, klar, da wird ja schamlos mit der Angst der Menschen auch gespielt, nicht? Also das ist diese ganze Frage des Arbeitsplatzverlustes, die Frage der Versorgungssicherheit, wobei das natürlich Fragen sind, aber deren Antworten bei weitem nicht so schwer sind, wie es dargestellt wird. Und in solchen Veränderungsprozessen, wir haben das in Bochum erlebt, jahrelang war eine Riesenangst vor dem Weggang von Opel da. Und das war geradezu eine Tabuisierung. Was macht man eigentlich, wenn Opel nicht mehr da ist? Also es hat sozusagen die ganze Kreativität geblockt. Ich hatte es damals schon gesagt, im Nachhinein will ich es erst recht sagen, also die Schlimmsten waren eigentlich die, die bis zum Schluss nur dafür gekämpft haben, dass das vermieden wird. Was jedem klar ist, dass es an irgendeinem der Standorte auf jeden Fall passieren wird, wahrscheinlich in Bochum. Und insofern haben wir natürlich überall Kreativitätsblockaden aus der geschürten Angst. Und das ist beim Klimawandel auch so. Natürlich muss sich in den Kohlerevieren was ändern. Aber es ist gerade für die Menschen, die dort ja eine schwere und sinnlose und naturzerstörende Arbeit machen, deren wertvolle Lebenszeit muss man doch zukünftig bessere Chancen geben.
Aber da hat es zum Beispiel die Initiative der Kulturhauptstadt Ruhr damals doch geschafft, den Blickwinkel ein bisschen anders eben auszurichten und zu sagen, wir bestehen eben nicht nur aus dem Abbau von Bodenschätzen und nicht nur aus der Autoindustrie, sondern ja, es geht um, wir leben in einer Wissensgesellschaft, also muss man Studenten hierher fördern, den Wissenschaftsstandort fördern, Kultur fördern. Da hat sich schon einiges getan, meiner Wahrnehmung nach, im Ruhrgebiet oder in Ihrem Bereich rund um Bochum.
Kulturhauptstadt war ein tolles Projekt dafür. Das hat viel Bewusstsein, was jetzt langsam wieder verblasst, leider geschafft, was Veränderungen tatsächlich bewirken kann. Und dass wir eine Metropole von 5 Millionen Einwohnern sind, die ein Kulturleben und Entwicklung hat, was mindestens so stark wie in so einer Metropole wie Berlin ist, nur nicht als solches wahrgenommen wurde. Mhm. Ich glaube, die Angst vor Veränderungen zu nehmen und stattdessen die Lust auf Veränderung zu entwickeln, zu schüren, das ist in der Tat eine Aufgabe, wo die Kreativwirtschaft viel zu tun kann.
Das ist ja ähnlich wie bei der Umwelt, dass man nicht immer nur Verzicht propagiert, sondern eigentlich mit dem Gewinn an Lebensqualität argumentiert, auf das Thema Klimawandel und dergleichen mehr zu reagieren und Dinge eben anders zu machen.
Klar. Also die positiven Dinge. Also ich meine sowieso in den Industrieländern, also da gibt es gar keinen Verzicht. Der ist vielleicht darüber hinaus in einzelnen Sektoren auch notwendig, aber mit regenerativen Energien, da gibt es nur Gewinne im Endeffekt. Also jetzt nicht monetär gemeint, sondern gesellschaftlich gemeint. Aber letztendlich auch wirtschaftlich.
Zu Zuletzt würde ich Sie gerne bitten, mal in die Zukunft zu schauen, vielleicht so in das Jahr 2030. Was ist dann das Alleinstellungsmerkmal der Kultur- und Kreativwirtschaft am Standort in Deutschland? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, das könnten wir hier in Deutschland besonders gut bewegen oder anschieben?
Ja, ich würde mal sagen, ich würde es mehr in Wünsche formulieren. Ich würde mir wünschen, dass die Kultur, die Kreativwirtschaft eine immer stärkere Rolle spielt in der Vermittlung, was sind tatsächlich menschliche Bedürfnisse, was sind ganzheitliche Bedürfnisse und wie kann man die technischen, die digitalen Dinge, die sich entwickeln, dafür stärker nutzen und dienstbar machen und die Entwicklung etwas eindämmt, die wir im Moment haben, dass nämlich der Mensch im Grunde genommen dem immer hinterherlaufen muss. Nicht, dass man sozusagen der Mensch sich an die technische Entwicklung anpasst und die Kreativen könnten dafür sorgen, dass es umgedreht wird. Und ich glaube, das ist bitter notwendig. Ich sehe in der Digitalisierung Riesenchancen. Aber nur, wenn man sie tatsächlich für den Menschen nutzt und nicht umgekehrt. Und sagen wir, dieses Angleichen, was man ja heute feststellt, zwischen Maschine und Mensch, was ja viel Nutzbringendes, aber auch viel Besorgniserregendes hat, ich glaube, das muss stärker in den Fokus kommen.
Genau, dass der Mensch mit seinen besonderen Fähigkeiten, nämlich Dinge zu hinterfragen, auch ja befähigt wird, wie Sie sagen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren und zu gestalten ganz aktiv und eben nicht ständig getrieben zu sein von neuen gesellschaftlichen Trends oder auch Fehlentwicklungen.
Ja, er muss der Treiber der Trends sein und nicht umgekehrt. Mhm.
Meine allerletzte Frage. Zu welchem Thema, was glauben Sie, arbeitet die GLS Bank im Jahr 2030 mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zusammen? Gibt es eine Vorstellung, eine Utopie, wo Sie sagen, das kann ich mir gut noch vorstellen?
Also die Utopie wäre, dass man die GLS Bank und die Kreativwirtschaft gar nicht mehr unterscheidet, sondern dass wir uns so entwickeln, dass wir Teil der Kreativwirtschaft sind.
Und Josef Beuys hat ja im Grunde auch gesagt, nicht nur Künstler sind kreativ, sondern jeder Mensch ist ein Künstler, wenn er eben sein Umfeld aktiv und selbst gestalten kann.
Ja, und das Sozialkünstlertum gehört da ganz auch im Sinne von Beuys sehr mit dazu. Und ich glaube, die Frage, das Geld dorthin zu bringen, wo es unter menschlichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten gebraucht wird, das ist eine hochkreative Aufgabe.
Und das befördern Sie ja auch auf ganz hervorragende Weise bei der GLS Bank mit vielen wunderbaren, tollen Projekten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS Bank. Wir sprachen über viele Themen, über Genossenschaften, über Werte, über branchenübergreifendes Arbeiten. Und wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwann im Jahr 2030 gar nicht mehr nötig. Dann ist die Brücke zwischen Kreativwirtschaft und Finanzbranche tatsächlich geschlagen. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Bochum. Thomas Jorberg.
Herzlichen Dank, Frau Hinz.